Die Presse. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek. Aus den USA haben uns heute früh traurige Nachrichten erreicht. Zwei israelische Botschaftsmitarbeiter wurden am Mittwochabend in Washington, der Hauptstadt der USA, erschossen. Hören wir ein paar Sätze aus der Pressekonferenz des israelischen Außenministers Gideon Sa'ar vom Donnerstagvormittag.
Yaron and Sarah were murdered at the Jewish conference of the AJC. This is the direct result of toxic anti-Semitic incitement against Israel and Jews around the world that has been going on since the October 7th massacre. Recently, we have witnessed an unprecedented wave of terror attacks and attempts against Israeli missions around the world with an emphasis on Europe.
Sa'ar sagt also, der Anschlag sei eine direkte Folge der giftigen antisemitischen Hetze gegen Israel und Juden in der ganzen Welt seit dem Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober 2023. Israel erlebe eine beispiellose Welle von Terroranschlägen gegen israelische Einrichtungen in der ganzen Welt, wobei der Schwerpunkt in Europa liege, so der israelische Außenminister. In dieser Podcast-Folge rede ich mit meinem Kollegen Thomas Vieregge über die Rolle Israels in der Welt. Das Vorgehen Israels in Gaza gerät international immer mehr in Kritik.
Ich sehe jetzt mittlerweile keinen Plan mehr, der da irgendwie zum Ziel führt. Das Ziel ist ja immer gewesen, die Ausradierung, die Ausrottung der Hamas und die Freilassung der Geiseln.
Hier noch ein paar Eckdaten zu dem tödlichen Angriff in Washington D.C. Die Schüsse fielen nach einer Veranstaltung beim Capital Jewish Museum in der US-Hauptstadt. Die Opfer sind zwei israelische Botschaftsmitarbeiter, ein junges Paar kurz vor der Verlobung. Das sagt der israelische Botschafter in den USA, Yehiel Leiter. Yaron Lischinski, so ist der Name des männlichen Opfers, sei teils in Bayern aufgewachsen und habe fließend Deutsch gesprochen. Laut Diplomatenangaben hat er einen deutschen Pass. Seine Freundin Sarah Lynn Milgram arbeitete ebenfalls für die israelische Botschaft in Washington. Beide waren sogenannte Ortskräfte der Botschaft, also lokale Angestellte und keine Diplomaten. Über den mutmaßlichen Täter ist wenig bekannt. Der Mann soll 30 Jahre alt sein. Ob er in Verbindung zu seinen Opfern steht, ist unklar. Laut Polizei näherte sich der Täter einer Gruppe von 4 Personen und schoss dann auf die beiden. Danach gab er sich erst als Zeuge aus, bevor er sich der Polizei stellte. Handyaufnahmen zeigen, wie der Mann während seiner Festnahme Free, Free Palestine ruft, also Freiheit für Palästina. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du bei uns vorbeischaust im Studio.
Gerne, Clemens.
In den USA gab es heftige Studentenproteste wegen des Vorgehens Israels im Gazastreifen. Wie kann man sich denn da die Lage in den USA oder die Stimmung derzeit vorstellen?
Die Proteste sind eigentlich abgeflaut im Vergleich jetzt zum Vorjahr. Da gibt es natürlich auch eine große Kampagne der Trump-Regierung gegen Redelsführer, angebliche Redelsführer dieser Proteste. Die hat einige eben versucht abzuschieben. Das wurde teilweise blockiert von den Gerichten, die sind wieder auf freiem Fuß. Also da ist momentan die Situation ein bisschen entspannter wahrscheinlich, aber es gab natürlich einen Anstieg an Antisemitismus, so wie überall in der Welt. Ich erinnere daran an einen Anschlag, einen Brandanschlag auf die Residenz des Gouverneurs von Pennsylvania, Josh Shapiro. Das ist ein prominenter jüdischer Politiker, der auch im Gespräch war als möglicher Vizepräsident von Kamala Harris. Das war vor ein paar Wochen rund um Ostern herum und das war schon auch ein bisschen schockierend, dass da auf das Haus eines Politikers zu Besten glaube ich sogar, ein Brandanschlag ausgeführt wurde. Es wurde niemand verletzt, aber es war ein Zeichen dafür, dass die Radikalisierung auch zunimmt. Und der jetzige Anschlag deutet eben auch darauf hin, dass das ein Perfect Storm ist, wie ich das nennen würde, weil da kommt zusammen eine Radikalisierung mit Waffengewalt, wie das eigentlich in Amerika eben immanent ist, ja. Also da eben dieser freie Zugang zu Waffen, das Horten von Waffen und diese Massenschießereien, das war jetzt keine Massenschießerei, das war ein gezielter Anschlag, aber dennoch, das ist für mich so eine tödliche Kombination, die dann in den USA zusammentrifft, die vielleicht in Europa jetzt nicht so virulent ist.
Wie ist denn das Verhältnis von Donald Trump zu Benjamin Netanyahu und dessen Vorgehen im Gazakrieg?
Ja, die waren in der ersten Amtszeit ganz dicke Freunde und auch noch zu Beginn dieser zweiten Amtszeit. Also Donald Trump hat eigentlich alles erfüllt, was auf der Wunschliste von Benjamin Netanyahu war. Die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem, die Annexion der Golanhöhen, andere Dinge. Und jetzt hat sich ein bisschen ein Zweifel eingeschlichen, weil Trump auf seiner Tour in den Nahen Osten Israel erstens einmal ausgelassen hat, nicht hingefahren ist, sehr wohl aber zu seiner ersten Auslandsreise, zu einer größeren Auslandsreise, abgesehen von dem Besuch bei den Trauerfeierlichkeiten für Franziskus in Rom, also letzte Woche eben diesen Besuch abgestattet hat, Saudi-Arabien, Katar, Arabische Emirate. Und da sich da halt profieren hat lassen, beschenken hat lassen. Und da gab es natürlich sehr wohl Irritationen in Israel, zumal er auch gewisse politische Schachzüge eingeleitet hat, die quasi nicht im Sinne Israels sind. Erstens die Verhandlungen mit dem Iran, die Atomverhandlungen. Israel will eigentlich die Atomkapazitäten des Iran ausschalten mit einem gemeinsamen Bombenangriff ungefähr so. Ist das der Plan in Jerusalem? Und zweitens die Verhandlungen mit den Houthis, Trump geführt hat, wo er einerseits erreicht hat, dass die Angriffe stoppen auf amerikanische Containerschiffe im Roten Meer. Andererseits aber natürlich die Angriffe gegen Israel weitergehen, unlängst wieder eine Bedrohung in den Hafen in Haifa in Israel. Also da gibt es einige Differenzen und da haben sich Irritationen eingeschlichen. Jetzt sozusagen ist jetzt wieder alles, Trump verurteilt den Akt, Netanyahu versucht, das wieder politisches Kapital daraus zu schlagen. Also jetzt sind sie wieder auf derselben Seite. Aber ich würde schon meinen, dass es gewisse Differenzen gibt, ja, in den Anschauungen. Aber ich meine, Trump war immer von Israel immer als, oder von der Regierung Netanyahu, als der beste Freund Israels in Amerika angesehen worden. Und da gibt es vielleicht Nuancen jetzt, die sich da verschlechtert haben, aber im Prinzip bleiben die Beziehungen sehr innig.
Gab es eigentlich von Trump zur aktuellen Offensive Israels im Gazastreifen, gibt es da eine Wortmeldung oder auch zum Stopp von den Hilfslieferungen?
Da hat er, glaube ich, interveniert, da hat er auch gesagt, im Zuge dieser Reise an den Golf, an den Persischen Golf, eben möglicherweise auch alarmiert von den Führern dort, von den Scheichs und von den Kronprinzen, dass das eigentlich ein Ausmaß erreicht hat, das schockierend ist. Eben diese, die hat er auch selber auch angesprochen beim Rückflug in der Air Force One. Also die Bilder von hungernden Kindern, von Babys, das will er nicht sehen und das geht ihm ans Herz. Und da hat er eben gemeint, es müssen wieder Hilfslieferungen kommen. Und nach gewissen Interventionen, auch vom Außenminister Rubio, von amerikanischen Senatoren bei Netanyahu, hat der israelische Premierminister jetzt wieder zugestimmt, Hilfslieferungen zuzulassen. Israel kontrolliert diese LKWs nach Waffen, nach anderen Hilfsmitteln für die Hamas und die wollen sicherstellen, dass das alles sauber ist und erst dann werden die durchgewinkt in den Gazastreifen.
Jetzt sind wir eh schon bei einem Kernpunkt der Kritik an Israel. Was ist denn da die Argumentation der Regierung von Netanyahu? Warum hat man die Hilfslieferungen dann eigentlich gestoppt? Hat man Sorge, das kommt alles in die Hände der Hamas?
Das ist so eine Mischkulanz. Also einerseits ist das eine berechtigte Sorge, dass die Hamas Hilfsmittel kapert, hortet, verteilt, verkauft. Das ist sicher passiert. Ja, und der zweite Grund war, so einen massiven Druck auszuüben auf die Hamas und auf die Bevölkerung, dass die Geiseln freikommen. Aber das hat ja bis jetzt in 19 Monaten nicht funktioniert. Die Freilassung der Geiseln erfolgte nur über Verhandlungen mit Unterhändlern eben aus Ägypten, Katar und den Vereinigten Staaten. Über diese Verhandlungen sind die freigekommen und niemals über den militärischen Druck, den die Regierung in den Jahren ausgeübt hat. Im Gegenteil, man weiß mittlerweile aus Schilderungen von Geiseln, dass je stärker die Angriffe waren der Israelis, desto mehr haben sie gelitten und wurden da irgendwie gefoltert. Also das ist eigentlich ein Argument, das ins Leere geht, die Argumente eines maximalen Drucks aufzubauen, um die Geiseln freizubekommen. Aber das ist die offizielle Argumentation Netanyahus, die sich eben meiner Meinung nach bisher nicht erfüllt hat.
Israel verliert dadurch ja auch Unterstützung in Europa. Europa agiert da ja auch recht gespalten oder sehr unterschiedlich. Österreich und Deutschland sind eher zögernd. Gibt es da einen gemeinsamen Standpunkt Europas, wie man da umgeht oder auch redet mit Israel?
Na, es gab jetzt zumindest den Schluss in der Europäischen Union. Der Außenminister, 22 Außenminister, haben angedroht, das Assoziierungsabkommen zu stoppen, also die Handelsbeziehungen. Das ist schon mal ein ziemlicher Druck auf Israel. Und zugleich haben sich aber drei Staaten sind vorgeprescht. Das ist ein Staat aus der Europäischen Union, das ist Frankreich, Großbritannien und Kanada. Die haben sich zusammengetan, um wirkliche Sanktionen anzudrohen. Also eben Großbritannien auch ein Stornieren der Gespräche zu einem Freihandelsabkommen. Also ich glaube, da hat man jetzt gesehen, die Geduld ist erschöpft innerhalb des Westens. abgesehen jetzt von den USA, aber innerhalb von EU und Kanada. Und selbst der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich 2-3 Mal ganz, ganz kritisch geäußert und sich extrem besorgt gezeigt, hat seinen Außenminister Johannes Wadipul hingeschickt nach Israel. Also das sind schon Zeichen, dass da diese Solidarität bröckelt, die es nach dem 7. Oktober 23 natürlich gegeben hat. Und dass da ein Punkt erreicht ist, der für Israel auch ein Alarmzeichen sein sollte. Ich war unlängst in Israel und da ist eine Meinung, die vorherrschend, die sagt, wir pfeifen uns nicht um die Meinung der Weltöffentlichkeit, der UNO, wir achten eigentlich nur darauf, was die Amerikaner sagen. Das ist so eine vorherrschende Meinung in Israel, aber es zeigt sich halt schon, dass die Europäer da ein Wort mitzureden haben. Da verschieben sich jetzt ein bisschen die Parameter. Und in Israel selber, vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, gibt es ja auch mittlerweile massive Kritik an der Strategie Netanjahus und was will er erreichen mit dieser neuen Eskalation, mit einer möglichen Okkupation. Also da gibt es erhebliche Kritik aus den Reihen der Opposition. Also da dreht sich jetzt auch ein bisschen das Meinungsbild. Wie gesagt, also die Regierung steht massiv unter Druck von allen Seiten und versucht jetzt wieder durch diesen Anschlag in Washington da wieder eine Lufthoheit, eine Deutungshoheit zu bekommen. Man vergleicht immer Kritik an Israel sofort mit Antisemitismus. Das hat jetzt auch wieder der Außenminister demonstriert, Gideon Saar. Und das, finde ich, ist natürlich auch eine Verfehlung. Also das ist verständlich aus israelischer Sicht, aber natürlich ein billiger Trick eigentlich auch, um die Kritik abprallen zu lassen.
Der israelische Außenminister, wir haben zu Beginn des Podcasts ein paar Sätze von ihm gehört, der gibt ja Europa fast die Mitschuld ein bisschen an Gewalt, die entsteht, also wie in einem Anschlag in Washington.
Ja, das ist eben nur ein bisschen, wir schlagen die Europäer, aber gemeint ist ja natürlich schon der Antisemitismus in den USA, der verantwortlich ist für diese Attacke, für diesen Terroranschlag. Also das ist eben eine, finde ich, eine Verfehlung und so ein politisches Manöver, was die Israelis gern machen gegenüber den Europäern.
Jetzt hast du schon ein bisschen aus Israel berichtet. Wie sieht denn die israelische Bevölkerung den Gazastreifen? Wie will man da dann die Zukunft gestalten?
Ja, das ist auch der Punkt, den viele Politiker schon eingemahnt haben, von Benny Gantz angefangen bis zu Verteidigungsminister Yoav Gallant, die mittlerweile nicht mehr in der Regierung sind, die wurden entlassen oder es gingen von selbst. Also die haben immer einen Plan eingefordert, einen Gaza-Plan, ein Nachkriegsszenario. Das ist Netanjahu bis jetzt schuldig geblieben. Jetzt hat er irgendwie so versucht, das in eine Eskalationsstrategie zu entwickeln, also eine Besetzung des Gazastreifens in Zonen und eine militärische Oberhoheit auf Jahre hinaus. Also ich sehe da jetzt keinen Punkt. Ich sehe da eher die Gefahr, dass da immer mehr Terrorangriffe entstehen, immer mehr Attentate entstehen aus diesen Restbeständen, die der Hamas noch hat. Die Hamas, muss man sagen, ist in weiten Teilen zerschlagen. Die Kommandostruktur ist eigentlich völlig am Ende. Der eine Bruder dieses Drahtziehers, Yahya Sinwar, Mohammed Sinwar, der wurde möglicherweise vor einer Woche bei einem Luftangriff getötet. Es steht noch die endgültige Evaluierung aus, die Bestätigung. Aber wie gesagt, also die hauptsächlichen Drahtzieher dieses Angriffs sind tot. Und eigentlich hätte man sagen müssen, und das sagen ja auch viele Israelis, also unlängst haben wir interviewt, Christian Ulsch und ich, den Itamar Rabinowitsch, einen langjährigen Diplomaten und Friedensverhandler, der hat gemeint, er hätte schon längst vorbei sein müssen, dieser Krieg. Und das ist eine ziemlich weit verbreitete Meinung in Israel. 70% der Israelis sagen, es sei wichtiger, Geiseln frei zu bekommen, als den Krieg weiterzuführen. Also das sagt schon aus, wie die Stimmung im Lande ist. Es hat sich gewandelt und es gibt auch großen Unmut unter den Reservisten, die notwendig sind für diesen Krieg, weil Israel, es ist sehr, sehr abhängig von diesen Reservisten, die halt immer wieder über Monate lang im Einsatz sind. Da gibt es großen Widerstand. Es gibt auch Widerstand von der Luftwaffe, von Piloten. Da gibt es Petitionen, offene Briefe und so weiter. Es ist eine Kriegsmüdigkeit eingetreten und ich meine, das ist ja jetzt schon der allerlängste Krieg in der israelischen Geschichte jemals. Der dauert jetzt mittlerweile fast 20 Monate. Und bisher haben diese Kriege oft wenige Wochen gedauert eigentlich. Ja.
Israel hat ja jüngst eine neue Offensive gestartet. Das hast du eh schon gesagt, du siehst den Punkt nicht. Mhm. Aber was will man denn mit dieser Offensive eigentlich noch erreichen? Und wo stehen wir denn da gerade im Krieg?
Schwer zu sagen. Also sie haben jetzt wieder einen Teil evakuiert. Sie wollen den Norden frei haben für Operationen, für Angriffe und sagen der Bevölkerung, sie soll in den Süden ziehen. Die sind mittlerweile auch ratlos. Sie sind schon mehrmals umgezogen. Also wie gesagt, die sind mit den Nerven am Ende und sowieso auch mit den Kräften auch am Ende. Und dann will man versuchen, wahrscheinlich die letzten Widerstände, die es gibt, das sind natürlich, die haben versucht, jetzt wieder neue Kräfte zu rekrutieren. Das sind dann meistens 14-, 15-jährige, 16-jährige Burschen, die halt nicht geschult sind und aber natürlich willig sind zu kämpfen, weil sie ja sonst, sie haben nichts zu verlieren, es gibt sonst nichts, aber sie kriegen immerhin ein bisschen Gehalt wahrscheinlich, irgendwie Lebensmittel und so weiter. Also da gibt es sicher Widerstandsnester in gewissen Gegenden, in Teilen von Gaza, auch in Al-Jabaliya und anderen Teilen im Norden. Gleichzeitig ist im Süden, haben sie ja völlig abgeriegelt, diese Grenzstadt Rafah und haben Operationen, Spezialoperationen in Khan Yunis, Luftangriff in Khan Yunis, unlängst ist ein Fehlschuss, also da hat man ein Flüchtlingslager getroffen, ein Zeltlager mit 50 Toten in dem Küstenstreifen, den sie, den Israel als Schutzzone erklärt hat, also als Rückzugsort für die Flüchtlinge. Und zugleich, muss man ja auch sagen, kommen auch israelische Soldaten ums Leben. Unlängst einer wieder in Friendly Fire, also von eigenen Leuten getroffen. Also ich sehe jetzt mittlerweile keinen Plan mehr, der da irgendwie zum Ziel führt. Das Ziel ist ja immer gewesen, die Ausradierung, die Ausrottung der Hamas und die Freilassung der Geiseln. Also ich sehe nicht, wie da die Geiseln freikommen. Das sind immerhin noch 2 Dutzend, die am Leben sein sollen. Und dazu sind noch 34 Leichen, die man zurückgeben müsste und sollte. Ja, ich sehe keinen richtigen Masterplan.
Wir werden es weiter beobachten, lieber Thomas. Danke für deine Einschätzung.
Gerne, servus.
In Österreich bestehe aktuell übrigens keine konkrete Gefährdung, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Österreich habe bereits sehr hohe bestehende Sicherheitsvorkehrungen bei jüdischen bzw. israelischen Einrichtungen. Und schon seit dem Hamas-Überfall auf Israel im Oktober 2023 würden zudem laufend Lagebeurteilungen erfolgen, um die Sicherheit jüdischer Einrichtungen aufrechtzuerhalten. Soweit aus Österreich. Israel hat hingegen nach den tödlichen Schüssen in Washington eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen an seinen diplomatischen Vertretungen weltweit angekündigt. Alle aktuellen Artikel und neue Entwicklungen finden Sie unter diepresse.com/ausland. Und falls Sie unseren Podcast regelmäßig hören wollen, freuen wir uns natürlich, wenn Sie, was wichtig ist, auch abonnieren beim Podcast-Anbieter Ihrer Wahl. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.